Christopher, kennst du noch aus deiner Kindheit die Was ist was Bücher? Hast du dir davon auch die Welt erklären lassen als Kind?
okay, das ist tatsächlich ein Cold Opening ohne Ende. Ich habe keine Antwort als ja.
Aber das ist ja schon okay, weil dann wissen wir zumindest, worüber wir reden. Falls ihr das nicht kennt, das waren ja immer so diese, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, aber so Hardcover DIN A4 Schmöker mit hohem Bildanteil, die sich immer mit einem Thema beschäftigt haben. Und in der Recherche zu dieser Folge wollte ich natürlich auch wissen, kann mir Was ist was die Frage beantworten, was ist Musik? Und ja, kann es natürlich, weil Was ist was weiß alles. Es gibt nämlich ein Buch von ihnen, das heißt Wunderwelt der Töne. Und was ich ganz schön fand, wie man dann Kindern erklärt, was Musik ist. Es geht viel darum, wer Musik macht, wer sind so, sage ich mal, die Enabler des Ganzen. Es wurden Dirigenten vorgestellt. Man hat gezeigt, wo Musik stattfindet, wie sie produziert wird. Es gab natürlich viele Seiten über Instrumente. Das war zumindest für mich auch als Kind immer so, dass, okay, wo kommt das eigentlich her, dieser ganze Soundkram, wie das so produziert wird, und fand eigentlich dieses sehr basic, kindgerechte, heruntergebrochene, wie man sich so einer Frage annähern kann, eigentlich ganz schön. Und zwar einer Frage, die, wenn man überlegt, dass wir hier in einem Musikpodcast sitzen, vielleicht eine ist, die wir vor der allerersten Folge hätten klären sollen und nicht erst bei der 150-plussten Folge. Nämlich, wir wollen heute die banalste Frage aller Zeiten vielleicht so ein bisschen beantworten, in Anführungszeichen. Was ist Musik eigentlich? Wo sind ihre Grenzen? Hat sich ihre Bedeutung verändert? Wozu ist Musik eigentlich da? Ihr hört Track 17, der Musikpodcast, Feature Nummer 50, kleines Jubiläum, wenn man so möchte, heute mit Christopher Cornels. Hi Christopher.
Hi.
Schön, dass du wieder da bist, zum vierten Mal, wie wir gerade festgestellt haben im Vorgespräch. Du bist freier Kulturjournalist und zum vierten Mal da. Wir haben einmal über das Musikkern über 30 gesprochen, wir hatten eine sehr schöne Folge über Last.fm, ein Thema, über das viel mehr Menschen reden sollten, und wir hatten letztes Jahr so ein bisschen dieses Superfan-Streaming-Modell, was James Blake aufgemacht hat, wo man eigentlich mal gucken könnte, so ein Jahr danach, wo steht das eigentlich, wenn er nicht gerade Werbung für Ray-Ban Sonnenbrillen macht, die alles filmen, was so passiert. Ist aber auch egal. Schön, dass du wieder da bist.
Freut mich
und,
auch.
Und was hast du denn so zuletzt alles, woran hast du so gearbeitet? Was waren denn so seine Themen? Gibt es irgendwas gerade, was du empfehlen würdest, was man zu dir, von dir, über dich lesen kann?
Ich glaube, wenn ich, ich setze mich ja vorrangig mit so musikwirtschaftlichen Themen auseinander. Ich glaube, da habe ich in letzter Zeit viel zu Streaming 2.0 gearbeitet, was so ein bisschen auch zu tun hat mit dieser ganzen Superfan-Thematik. Ich habe leider jetzt auch noch mal wieder ein bisschen mehr zu KI machen müssen und Musikindustrie. Ich glaube, wenn ich irgendwas pluggen würde, ist es vielleicht irgendwie so, und das verlinkst du dann sicherlich in den Shownotes. Ich hab eine Website, über diese Website kann man mich anschreiben und drum bitten, dass man auf meine Mailinglist kommt. Wohlgemerkt kein Newsletter, sondern eine Mailinglist, alles kostenlos, wo ich so monatlich ungefähr über alles informiere, worüber ich so schreibe. Genau, ich freue mich immer, wenn sich dafür Leute interessieren, vor allem, weil ich mehr oder minder Social Media fast komplett verlassen habe, mit Ausnahme von Mastodon, LinkedIn und nebenan.de, die drei besten sozialen Medien überhaupt. Wer sich dafür interessiert, wer sich für meine Arbeit interessiert, schreibt mich gerne an. Ich freue mich total, wenn ich Leute irgendwie nochmal so auf eine ganz andere und auch irgendwie direktere und weniger durch große Plattformen vermittelte Art und Weise erreichen kann. Gibt auch immer Musiktipps und hin und wieder auch was zum Kochen.
Okay, vielleicht, je nachdem, wie schnell wir die Frage, was ist Musik, beantwortet haben, können wir noch eine halbe Stunde über Essen reden. Ansonsten bleiben wir mal bei der Musik, und da wäre die Frage, die ich dir dann jetzt zum vierten Mal stellen darf: Was hast du denn zuletzt gehört?
Ja, das ist mir fast so ein bisschen unangenehm, weil es viel zu gut zum Thema passt. und zwar habe ich vor ein paar Tagen das Buch America's Greatest Noise gehört. Das ist so eine Art Autobiografie, zusammengestellt aus Interviewprotokollen mit Ron Lessard. Ron Lessard ist auch bekannt gewesen, muss man sagen. Er lebt noch, aber er hat seine musikalische Karriere oder seine nicht musikalische Karriere, das ist eventuell die Frage, eingestellt als Emile Boliot. Und hat den Mail Order und auch später Plattenladen Records geführt, also Records mit drei großen R's am Anfang. Hat ab Anfang der Jahre damit so ein bisschen dabei geholfen, Infrastrukturen für Noise in den USA aufzubauen. Also vor allem dann so Kram, der aus England kam, aus Australien und natürlich auch aus Japan. Der hat das so ein bisschen, so Infrastrukturen einfach aufgebaut und wahnsinnig viel diese ganze Vernetzungsarbeit damit geleistet. Und dieses Buch ist unfassbar witzig, weil das einfach ein super cooler Typ ist. Das hat mich dazu geführt, dass ich nochmal wieder so ein paar Kassetten rausgeholt habe von Releases, die er rausgebracht hat. Und das war dann halt auch dann so, 90er Jahre japanischer Harsh Noise. Eine Gruppe, die, oder ein Release, das war jetzt nicht auf dem Label, aber weil er auch mit denen Verbindung hat, waren die Incapacitants, japanisches Noise-Duo, deren Album Extreme Gospel Nights ich mal wieder gehört habe. Und es ist einfach ein Heidenspaß. Es ist einfach nur 20 Minuten lang auf jeder Seite vom Tape oder mittlerweile gibt es auch auf Vinyl, einfach lautes, unstrukturiertes Gekreische und Geschrei, das durch 10.000 kaputte Effektpedale gejagt wird.
Bei mir ist es in dem Sinne langweilig, weil ich erst vor ein paar Tagen erschien unsere Folge 64 der Review-Folgen, wo wir dann über 5 aktuelle Releases gesprochen haben. Und glaube ich, aktuell nicht nur mein Album des Monats, sondern mein Album des Jahres. Das ist meistens jetzt die Antwort auf die Frage, was ich zuletzt gehört habe, ist Affectionately von Riser K, wie man sie nennt, aus diesem ganzen Mika Levi-Tirsa-Umfeld, wenn man so möchte, falls das ein Genre in sich selbst ist.
Ja.
Das ist, das habe ich auch in der Folge mit Melanie besprochen, die Tage, die leider nicht so großer Fan davon war, aber so ist es halt manchmal, dass solche Musik, finde ich, jede Woche rauskommen kann, da kriege ich nicht genug von. Das ist genau danach suche ich immer wieder und habe auch das Gefühl, es kommt gar nicht genug davon überhaupt an meine Ohren. Das ist genau die Art von Pop, Nicht-Pop-Musik, die ich wirklich, also buchstäblich brauche, irgendwie, um durch den Tag zu kommen. Und deswegen habe ich die vorhin einfach nochmal gehört. Und deswegen könnt ihr euch gerne Folge 64 nochmal anhören. Da haben wir dann das Ganze nochmal ein bisschen besprochen und sind zu unterschiedlichen Meinungen gekommen. Aber die einzig richtige ist natürlich, dieses Album zu lieben, zu umarmen und in seinem Herzen spazieren zu führen, wenn man möchte. Und interessanterweise ja Musik, die, finde ich, zwar sehr pop-affin ist, sich aber dem wieder aus ganz anderen Richtungen annähert. Mhm. Und vielleicht, natürlich würde man immer sagen, das, was wir hier hören, ist Musik, aber man würde vielleicht auf die Frage, ist das noch Pop, ganz anders antworten. Und vielleicht ist aber bei vielen Menschen eher die Frage nach, was ist Musik, die gleiche Frage wie, was ist Pop? Und dem können wir uns ja jetzt so ein bisschen widmen. Wurdest du eigentlich mal gefragt, was Musik ist? Also mir wurde die Frage nie gestellt. Ich habe sie auch selber nie jemandem gestellt.
Ich glaube, ich musste bei unseren Vorgesprächen beziehungsweise wie so vieles von dem, was wir hier im Podcast abgehandelt haben, ist das ja eher so als Thema ein bisschen entsprungen aus so Discord-Konversationen, die wir hatten. Und ich musste, als wir dann drüber gesprochen haben, denken an David Foster Wallace. Wohlgemerkt, ich bin kein Fanboy. Ich habe tatsächlich nie was anderes von dem gelesen als diesen einen Text, diese Rede, die er vor mittlerweile genau 20 Jahren gegeben hat, für so eine Graduation Speech, mehr oder minder. This is Water, wo er mit dieser Anekdote beginnt von zwei Fischen, die durch den Ozean schwimmen. Und dann kommt ein älterer Fisch vorbei und sagt, Morning guys, how's the water? Und die beiden schwimmen weiter und dann dreht sich der eine zum anderen dann irgendwann und sagt, what the fuck is water? Da musste ich so ein bisschen dran denken, weil wir natürlich alle uns diese Frage, was ist eigentlich Musik, nie wirklich stellen. Zumindest nicht im Alltag. Es gibt natürlich, glaube ich, philosophische Auseinandersetzung darüber. Es wird natürlich auch auf eine implizite Art immer kulturell oder sogar gesellschaftlich verhandelt. Was ist Musik oder was ist zum Beispiel Kunst und wo hört dann die Kunst auf und wo hört dann die Kunstfreiheit zum Beispiel auf? Aber so im Alltagsleben stellen wir uns diese Frage nicht. Und ganz im Sinne dieser tollen Rede von David Foster Wallace würde ich sagen, es lohnt sich häufiger darüber nachzudenken. Und deswegen freue ich mich, dass wir es heute hier tun. Nein, gefragt wurde ich allerdings dazu nie. Das kann ich sagen.
Nein, wir fragen uns das ja jetzt so ein bisschen und müssen aber selber uns auch so ein bisschen dabei auf die Sprünge helfen, weil die Antwort natürlich sehr vielfältig sein kann. Im Grunde weiß jeder natürlich, was Musik ist, so wie jeder weiß, was Wasser ist. Aber wenn du jetzt mal versuchst, das wirklich zu beschreiben, wovon wir da reden, dann kann das wirklich interessant werden. Es gibt sehr viele Artikel, es gibt sehr viele Videos, die sich dem Thema annähern, die alle sehr ähnlich aufgebaut sind, aber alle so ein bisschen drumherum reden auch und sich so ein bisschen an so ganz allgemeinen Themen entlanghangeln. Also vieles davon klingt gut. Also es gibt zum Beispiel einen Entwicklungspsychologen, der heißt Ullmann Lindenberger, der auch viel zu Musik geforscht hat. Der hat gesagt, Musik ist strukturierte Zeit. Klingt erstmal super. Musik sind organisierte Klänge. Mhm. Musik sind vielleicht dann auch eher oder arrangiert, würde man sagen. Mhm. Ne? Also strukturiert und organisiert ist ja auch ein sehr bewusster Vorgang vielleicht. Also etwas ist dann geplant auf eine Art. Jetzt kann man auch sagen, Sprache ist ja für sich ja auch organisiert, weil so wie wir uns jetzt unterhalten, ergeben die Buchstaben, wie wir sie aneinander reihen, ihr Sinn. Wir reden aber natürlich hier jetzt wieder nicht von Musik im Klassischen. Dann fehlt wieder das, was wir als Instrumente bezeichnen würden. Siehe Was ist was Buch, wo natürlich Instrumente so ganz am Anfang der Frage stehen, was Musik ist. Und man kann sich dem, finde ich, so auf zwei, vielleicht ganz grob, wirklich ganz grob auf zwei Arten nähern, nämlich einmal dieser sehr technischen Definition, also diese organisierte Abfolge von Klängen. Wir arbeiten mit Melodien, mit Rhythmen, Harmonien, einer gewissen Dynamik. Die Klänge sind auf eine ganz bewusste Art angeordnet. Ich sage jetzt auch bewusst, weil wir werden nachher noch über Musik sprechen, die wir als solche bezeichnen, wo aber auch ein Gefühl von vielleicht Beliebigkeit oder Willkür auch eine Rolle spielen kann. Das Ganze hat dann eben eine sehr kommunikative Wirkung vielleicht, eine sehr ästhetisiert auf eine Art. Aber das schließt natürlich dann eben viele Formen von denen aus, was wir als Musik bezeichnen würden. Und dann können wir das Ganze natürlich dann eben direkt auf diese Wahrnehmungsebene bringen, also das, was als Musik gehört wird, also was wir dazu machen. So, wenn wir sagen würden, wenn ich sage, das ist Kunst, dann ist das natürlich auch Kunst. Wenn ich das als Musik höre, dann höre ich das auch als Musik. Da gibt es natürlich viele Beispiele, experimentelle Art, über die wir sprechen, aber auch selbst sowas in jüngster Vergangenheit, in den letzten 10, 20, 30 Jahren, als man plötzlich diskutiert hat, ist denn sowas wie Techno jetzt Musik? Mhm. Einfach nur blanke Repetitionen, einfach Wiederholungen oder Krach oder Noise. Ist das dann überhaupt auch schon Musik? Und dann kann man wieder die Frage stellen, wo sind dann da die Grenzen? Also ist dann auch der Lärm, den ich auf der Straße wahrnehme, sind Baustellengeräusche, ist das denn plötzlich jetzt auch Musik, nur weil ich sage, dass es das ist? Dann hangeln sich viele so ein bisschen an dieser Unterscheidung zwischen Klang und Geräusch ab, was ich dann so ganz interessant finde, dass man sagt, Klang, das ist so, das sind so reproduzierbare Töne, die eine gewisse Bedeutung haben, eine gewisse Intention haben. Und Geräusch ist eher Willkür, das ist Ergebnis eines Vorgangs, bei dem das Hörbare oder das, was wir daraus hören können, gar nicht intendiert ist und völlig egal ist. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Waschmaschine klappert, es geht ja darum, dass die Waschmaschine meine Wäsche sauber macht, nicht, dass sie ein Geräusch macht. Aber wenn ein Vogel eine liebliche Melodie vor sich hin zwitschert, dann hat er auch ein Publikum vor Ohren, vor Augen, wie auch immer. Und diese Übergänge sind aber natürlich total fließend in der Kunst. Also wenn ich zum Beispiel jetzt aber diese Geräusche, ob das jetzt eine Waschmaschine ist oder ob das ein Zahnarztbohrer ist oder sonst was, wenn ich die aber jetzt rekontextualisiere oder aus den Geräuschen, kann ich aus Geräuschen plötzlich Klänge machen. Oder selbst wenn ich das nicht mache, aber behaupte, sie sind es, in irgendeiner Form organisiere, arrangiere, sage ich dann, bam, das ist Musik und dann deal with it. Jetzt ist es plötzlich Musik. Das macht es ja irgendwie auch wieder schwammiger. Wie siehst du das?
Ja, ich habe natürlich irgendwie auch selbst versucht, mal so eine ganz basale Definition von Musik irgendwie aufzuschreiben. Ich glaube, wir sprechen natürlich auch in einem sehr westlichen Kontext, wo Musik vor allem zuvorderst verstanden wird als irgendeine Art von Zusammenspiel von primär Harmonie und Melodie plus noch irgendwie Rhythmik. Das ist aber, wie gesagt, auch eine sehr westliche Annahme, weil sie auch auf sowas wie der temperierten Stimmung und sowas fußt. Und sie wurde natürlich auch extrem in Frage gestellt. Sie wurde spätestens ab Anfang des 20. Jahrhunderts mindestens. ich habe versucht, irgendwie was ganz Abstraktes zu finden, wie ich sagen würde, so könnte man per se die vielleicht Produktion von Musik charakterisieren, nämlich als absichtliche Anordnung bestimmter Klänge mit dem Zweck, dass andere Menschen sie als großes Ganzes wahrnehmen. Und das habe ich so vorsichtig formuliert, weil das für mich immer noch einschließt zum Beispiel den Prozess der Komposition, der jetzt noch nicht die Interpretation ist. Also da geschieht eine auf dem Notenpapier, lass es Notenpapier sein, eine Anordnung von Klängen, die erstmal dann natürlich auf eine Art theoretischer Natur sind, noch mit einschließt, gleichzeitig aber auch schon das bloße Spielen, das bloße Jammen. Also ich würde sagen, die Definition reicht von Johann Sebastian Bach bis Free Jazz. Wichtig ist mir dabei allerdings auch, dass sie so eine Art, als Definition so eine Art von Rezeption auch mit einschließt, weil Musik, würde ich fast meinen, ist an sich ein Ding der Unmöglichkeit, solange es kein Publikum gibt, das sie als Musik annimmt. Und das führt mich dann zum Problem meiner sehr abstrakten Definition insofern, als dass ich sagen würde, und du hast es ja schon gesagt, ich kann auch eine Waschmaschine als Musik wahrnehmen. Ich kann Vogelgesang als musikalisch wahrnehmen, obwohl es ja dann zum, was weiß ich, keine Ahnung, Balzlaute sind oder sonst wie was. Meeresrauschen, das Rattern von Bahnrädern und so. Das können wir alles musikalisch, ästhetisch wahrnehmen. Und so wird es ja auch häufig verarbeitet. Vor allem aber zeigt das, dass wir auf eine Art und Weise ja selber auch irgendwie so ein bisschen bestimmen, was für uns Musik ist. Wenn wir über Meeresrauschen oder sowas reden, ich glaube, dann hat das auch durchaus damit zu tun, dass wir das auf eine Art zurückfalten auf, wie funktioniert eigentlich Musik. Also wir nehmen es musikalisch wahr, weil es uns an Musik erinnert, weil es einen festen Rhythmus hat, weil es eine gewisse, ja, ein gewisses Klangspektrum uns bietet. Aber letztlich ist da keine Intention da. Und da greift dann meine Definition so ein bisschen zu kurz, weil ich ja sage, es ist eine absichtliche Anordnung.
Ja, ich auf jeden Fall, da sind dann viele dieser Punkte, über die man dann eben sprechen kann, was dieses Thema Absicht zum Beispiel angeht. Und deswegen freue ich mich auch so ein bisschen über die Musik, und ich nenne sie einfach so, über die wir im Laufe dieser Sendung noch sprechen werden, die mich in den letzten 2 Jahren zum Beispiel sehr fasziniert hat und die mir auch nochmal einen noch weiterführenderen Begriff, so würde man das, glaube ich, gar nicht sagen, von Musik vermittelt hat. Und ich glaube, dass halt bei vielen, und deswegen auch in der Einleitung, so dieses, was ist Musik, ist gleich, was ist Pop, dass bei vielen die erste von diesen 2 Definitionen, die ich vorhin gegeben habe, also die, oder die du ja auch mitgegeben hast, die viel auf Melodieführung, auf Rhythmik und auf Reproduzierbarkeit und auf dieses Verankern im Gedächtnis und so weiter anspielt, dass die für viele dann eher, dass dieser Pop-Ansatz dieser gemeinsame Nenner ist, der aber vielleicht dann ja auch eher so eine gewisse Hürde darstellen kann. Und dadurch halten wir vielleicht diese Antwort, was ist Musik, irgendwie auch so ein bisschen kleiner. Deswegen ist, um den näher zu kommen, vielleicht diese Frage gar nicht so relevant, was ist Musik, sondern vielleicht eher, wo sind die Grenzen von Musik? Mhm. Um dann eben darauf zu kommen, gibt es überhaupt eine? Und wenn ja, wo ist sie? Und wenn nein, ist es gut, dass es keine gibt? Weil man dann ja auch wieder sagen kann, ist dann am Ende alles Musik und ist das dann überhaupt noch wichtig? Oder ist es nicht auch wichtig, irgendwo eine Grenze zu haben, um das Ganze für uns zu definieren? Je nachdem, ob wir dann dahinter kommen oder aus der Ecke kommen, dass wir sagen, das, was wir von dem, ich nenne jetzt mal das ganz unsexy Wort Klangerzeugnis, wenn uns das gibt, was uns auch Musik gibt, reicht es dann nicht schon? Also dann ist es doch egal, wie wir das am Ende bezeichnen. Wenn ich sage, dass aber jetzt das so dieses tagebuchartige Busfahren, was wir hören, oder Klackern eines Keyboards auf dem Laptop oder der Zahnarztbohrer oder so, wenn uns das irgendwie etwas gibt, was uns auf irgendeine Art bereichert oder informiert, was sonst auch Musik kann, warum das dann nicht auch als solche bezeichnen? Also wem hilft das dann da, diese Grenze zu ziehen? Das ist, finde ich, halt so ein bisschen diese interessante Frage. Deswegen könnten wir vielleicht dann auch eher fragen, also um auf den Weg zu kommen, wo sind die Grenzen von Musik, wozu ist Musik eigentlich da? Also je nachdem gehen wir jetzt davon aus, Musik ist das, was wir als solche wahrnehmen, aber du hattest dir ja auch so ein paar Gedanken dazu gemacht, also wofür hören wir eigentlich Musik?
Ja, wozu das Ganze? Ich würde sagen, dass wir in unserem gesellschaftlich-kulturellen Kontext vor allem so drei verschiedene Funktionsweisen oder sogar Zwecke von Musik normalerweise im Alltagsleben so ein bisschen definieren würden. Nämlich erstens, und ich denke, das ist so das, was so das Gängigste ist, wie das definiert wird, Musik ist was Emotionales. Dann ist es auch auf eine Art was Atmosphärisches, würde ich es mal umschreiben. Oder aber sie hat eine gewisse kommunikative Funktion. Das Emotionale, wie gesagt, das wird vielen Leuten erstmal einfach komplett einleuchten, weil ich glaube, das ist so, wie die meisten Menschen im Alltag Musik an sich begreifen. Das ist etwas, dass meine Stimmung, dass ich höre Musik, wenn ich meine Stimmung irgendwie widergespiegelt sehen möchte oder aber wenn ich sogar auf meine Stimmung irgendwie ein bisschen einwirken möchte, ja? Also irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, ich habe schon gute Laune, das heißt, ich mache mir jetzt halt irgendwie ein bisschen Vocal House Tracks aus den 90ern an, dann habe ich noch bessere Laune, so. Und das führt uns dann schon an die Grenze dessen, was ich als Atmosphärisches beschrieben habe. Das ist dann nämlich auch so ein großes Paradigma der letzten 15 Jahre jetzt natürlich. Lo-fi Beats to chill and study to mäßige ja. Musik, wo Musik verwendet wird, um sich einzuwirken als ja Ambient Geschichte mehr oder minder. Also es hat natürlich auch eine Tradition bis hin zur Einführung von Music in den 1920er Jahren müsste es gewesen sein. Über halt, ja, eben Ambient, der klassische Brian Eno Ambient oder Vorgänger davon, wie zum Beispiel Erik Satie oder sowas, die Möbelmusik von Erik Satie, bis hin zum heutigen, ja, Lo-Fi Beats oder Chill Piano, sonst wie was. Ich denke, auch das wird irgendwie auf eine Art einleuchtend sein, obwohl da vielleicht schon die Frage gestellt werden kann, ist das denn noch Musik oder ist das einfach nur Affektregulierung durch Sound? Und das ist eine, glaube ich, interessante Frage, wo wir schon ein bisschen an diese Grenze kommen, aber auch immer noch das Ding da ist, dass ich glaube, das sehr von der individuellen Sichtweise abhängt. So, ich würde zum Beispiel sagen, ich habe so ein paar Platten, die ich hin und wieder auflege, wenn ich wirklich so ein bisschen Workflow-Optimierung betreiben möchte. Und das sind dann so Sachen wie Loopfinding Jazz Records von Jan Jelinek oder aber Amber von Ortecker oder sowas. Und dann dazu sagen, okay, das ist dann eigentlich keine Musik mehr, weil ich sie zu einem anderen Zweck verwende, fände ich auch komisch. genau, und das Dritte ist natürlich das, was ich kommunikativ genannt habe. Das ist der klassische Protestsong zum Beispiel. Oder aber alles, was irgendwie Lyrics-basiert ist, wo dann auch natürlich die erste Kategorie, das Emotionale, sehr mit reinspielt. Jemand drückt da irgendwie was aus, das ich selber noch nie so wirklich ausdrücken konnte durch Text, aber auch durch, wie dieser Text intoniert wird und so weiter und so fort. Oder halt, ja, wie gesagt, politische Geschichten, Sachen, die man gut mitsingen kann, was weiß ich. So das sind so Sachen, glaube ich, die für die meisten Menschen zumindest das Wozu beantworten würden. Ich kann mir aber noch andere Dinge vorstellen. Oder beziehungsweise, ich glaube, ich habe noch andere Arten, wie ich selber Musik höre, aber vielleicht erstmal du nochmal. Würdest du zustimmen? Würdest du widersprechen? Oder was würdest du ergänzen?
Ja, du hast das jetzt quasi gedrittelt. Ich hätte es vielleicht einfach nur ein bisschen mehr aufgebrochen, aber die Punkte sind eigentlich die gleichen. Also dieses Emotionale ist, finde ich, sowieso im Großen und Ganzen kann ich das nicht von irgendwelchen anderen Punkten trennen. Ich finde, emotional ist bei allen Sachen mit dabei. Ob das jetzt in der Kommunikation ist, ob das jetzt, in dem du hast das Protestsong genannt oder so, oder ob es auch nur in so einer ganz rein körperlichen Erfahrung ist. Wenn ich zum Beispiel in einem Club bin und Musik für mich als Funktionsmusik und Wortalarm wahrnehme, die dafür da ist, um mich anzutreiben, die dafür da ist, um mich zu pushen, die mich vielleicht in irgendeine Form von Ekstase bringen soll, die mich zum Tanzen bringen soll, dann ist das ja eine sehr körperliche Erfahrung. Unabhängig davon, ob ich jetzt auch noch inhaltlich etwas davon wahrnehme, dann ist das natürlich auch immer an Emotionen gekoppelt. Wenn ich jetzt politische Musik höre oder wenn ich den Protestsong höre oder wenn ich Musik höre, die mir wirklich etwas beibringt, das kann etwas über die Welt sein, das kann aber auch etwas über mich sein. Ich finde das immer wahnsinnig, wenn ich plötzlich was höre und lerne was über mich selbst, ohne dass ich das jetzt erwarte, dann löst ja auch das Emotionen aus, eben weil es mir entweder Dinge erklärt, die ich noch nicht so wusste oder die mich vielleicht dann in eine bestimmte Stimmung bringen, von der ich gar nicht wusste, dass die jetzt gerade angesagt ist oder für mich relevant ist oder so. Und das ist ja, geht ja noch viel weiter als dieses, mir geht's gerade gut, deswegen muss ich jetzt Don't Worry, Be Happy hören. Also keine Ahnung. Und ich finde, in Klischees steckt oft eine große Wahrheit. Und wenn wenn es irgendwie heißt, Musik kann das vermitteln, was vielleicht Sprache oder Emotionen manchmal nicht kann, oder ein Song drückt jetzt gerade das aus, was ich total in mir drin habe, ohne das aber so richtig verbalisieren zu können, und das dann rauskommt oder raussprudelt, finde ich das so mächtig und wuchtig. Und das ist so eine dieser Wozu-Grundfunktionen, die ich so am meisten schätze oder auch suche, oder auch je nachdem, wann ich Musik höre, wie ich Musik höre und welche das ist. Und als Kommunikationsmittel, ja, mit anderen, aber auch ganz oft mit mir selbst, weil Musik hören für mich eher eine sehr isolierte Erfahrung oft ist. Das soll gar nicht so negativ klingen, aber es ist einfach so, dass es dann eher wirklich Kommunikation mit mir selbst ist, und die ist natürlich auch sehr emotionalisiert, wenn auch nicht immer gleich in so einem Maße, dass ich jetzt plötzlich in Tränen ausbreche oder dass es mir da plötzlich so und so geht, sondern dass das eben auch viel mit Kommunikation mit meinen eigenen Gefühlen ist. Und im Grunde stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Ich glaube, dass die Sachen halt einfach sehr eng miteinander verwurzelt sind immer, und dass das so gewisse Ausprägungen sind. Und dann dieses Thema, es gab mal eine Feature-Folge, die wir gemacht haben, die so ganz ketzerisch den Folgentitel hatte, gibt es ein richtiges Musikhören? So, und da ging es auch viel um Funktionen, um die Funktion von Musik oder wie man Musik als Funktionsmusik wahrnehmen kann. Du hattest dieses gute Beispiel mit dieser Beats to Study To. Im Grunde ist es dann aber auch nichts anderes, wenn ich in den Club gehe und einfach tanzen möchte. Und dann die Funktion von Musik, was mich zum Beispiel immer sehr fasziniert ist, wie Musiktherapie zum Beispiel funktioniert. Mhm. Es gab letztes Jahr noch mal eine Studie, wie in Alzheimer-Therapien mit Musik umgegangen wird, so die für sich schon, was ja auch eine Art von Wozu ist. Also was wir, und das ist ja auch gekoppelt an Emotionen, gleichzeitig an einer körperlichen Erfahrung, gleichzeitig aber auch eine Kommunikation mit etwas, was du gar nicht mehr verbalisieren kannst, mit einer Person, mit der du dich gar nicht mehr unterhalten kannst, aber dadurch trotzdem was ausgelöst ist. Jetzt wollte ich gerade sagen, mein Mind blowt, aber ich will es auf Deutsch formulieren, aber was mich trotzdem jedes Mal umhaut, dass sowas überhaupt funktionieren kann. Und dann natürlich, was auch überall eine Rolle mitspielt, ist dieses Wozu als Ausdruck, aber auch als Performance, als Kunst oder eben als dieses Hintergrundrauschen. Musik kann ja eben dann alles sein, und dann sind wir vielleicht auch bei so, ja, bei Performance-Kunst, wie zum Beispiel von John Cage, 4:33 zum Beispiel, was ja so ein ganz berühmtes Beispiel davon ist, wenn man diese Boomer-Frage stellt, ja, ist das denn jetzt noch Musik? Mhm. Magst du vielleicht einmal erklären, was es damit auf sich hat?
Die Versuchsanordnung sozusagen bei diesem Stück, das ich glaube 1953, 54 oder sowas erst aufgeführt war, dass da stehen Leute auf der Bühne theoretisch, sie haben ihr Notenpapier dabei, da steht aber nichts drin, und es geht einfach nur für eine bestimmte Dauer, 4:33 oder drumherum, egal, dass alle einfach nur im Publikumssaal erstmal einfach nur zuhören, ganz bewusst. Und den Alltagsgeräuschen, die da zu hören sind, ich glaube, Cage hat dann auch immer darauf bestanden, dass die Türen des Konzertsaals zum Beispiel offen waren, dass vielleicht so Straßenlärm reinkam. Und dann sind wir wieder bei den Bussen oder bei den Bahnen. und wie die auch irgendwie durchaus musikalisch von uns wahrgenommen werden können. Genau, das war so ein bisschen das, womit er in Frage stellen wollte, ob denn Musik wirklich tatsächlich zum Beispiel etwas Instrumentelles zwangsläufig sein muss, oder ob es intendiert sein muss, insofern als dass, ja, dass da jemand sich wirklich gedacht hat, okay, ich organisiere, wie ich das auch vorhin so ein bisschen definiert habe, oder die Definition, die du zitiert hast, so, da arrangiert, organisiert jemand Klang auf bestimmte Art und Weise. Es geht da eigentlich eher darum, 4 Minuten 33 Sekunden lang zuzuhören, wie die Welt klingt und das als Musik, als ästhetische Form des Ausdrucks der Welt an sich zu interpretieren. Und das ist, ich finde, wir können es auch ein bisschen mal begraben, aber natürlich ist es ein gutes Beispiel dafür, wie eine bestimmte Versuchsanordnung nochmal eine andere Form des Hörens auch einfach bedingt, die dann vielleicht gar nicht unbedingt so in diese 3 Kategorien, die ich vorhin umrissen hatte, oder auch in die, ich würde sagen, das, was du zum Körperlichen gesagt hast, das ist nochmal, eigentlich nochmal eine 4. so, wenn man es noch ein bisschen kleinteiliger, feingliedriger machen möchte, gar nicht so reinfällt. Das ist, ist es gewissermaßen soziales Hören, was sich vielleicht nochmal unterscheidet von insbesondere, ich höre irgendwas auf meinen Kopfhörern und fühle meine eigene Weltwahrnehmung darin gespiegelt, sondern es muss schon wirklich tatsächlich sozial gehört werden, was dann auch der Ansatz ist von so Leuten wie zum Beispiel Pauline Oliveros mit Deep Listening, auch das, Hören als soziale, oder Zuhören besser gesagt, als soziale Praxis, und gleichzeitig auch, vielleicht kann man es konzeptionales Hören nennen, also das wirklich auch mehr oder minder eine Art von Reflexionsprozess im Vordergrund steht. Und das ist eine Form von Hören, die ich durchaus auch betreibe, würde ich sagen. Also ich höre manchmal Musik und es geht mir gar nicht so sehr darum, gefällt mir das, spricht es mich emotional an, sondern ich frage auch manchmal einfach, finde ich das interessant? Und ich denke, das ist so manchmal, was ich so häufig mit so Leuten, die vielleicht nicht so unfassbar tief im Rabbit Hole der Musiktheorie oder Musikindustrie und Musikwelt stecken wie ich, manchmal auch schwer vermitteln kann, dass ich wahnsinnig viel Kram höre, der für die meisten Menschen gar nicht Musik ist, und dass ich dann auch noch sage, wenn ich dann gefragt werde, das gefällt dir? So, weil das ist eine Frage, die ich häufig höre, und das gefällt dir, und ich sage so, es ist ja eigentlich egal, ob es mir gefällt. So, die Frage ist eher, finde ich das interessant? Da wollte ich dann eine Frage an dich zuschießen. Wir sind ein bisschen auf dieses Thema gekommen, oder beziehungsweise ein Name, der, oder eine Künstlerin, die eine Rolle spielte, als wir auf dieses Thema gekommen sind, war Gabby Lawson-Sy, wird es, glaube ich, ausgesprochen. Eine US-amerikanische Künstlerin, die, glaube ich, mittlerweile aber irgendwie aufgehört hat, Musik zu machen, oder Audiokunst kann man es vielleicht nennen, ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, wer ist das ungefähr grob? Wie bist du auf die gestoßen, beziehungsweise was hat dich an dieser Musik interessiert? Oder wenn man es nennen kann, Musik.
Ja, das, also sie war als Name für mich immer so ein bisschen einer der Hauptanker, überhaupt so eine Folge mal zu machen oder sich mit der Frage zu beschäftigen, was ist jetzt eigentlich noch Musik? Gabrielle Lawson-Sy, so hätte ich sie auch ausgesprochen, die habe ich zufällig vor 2 Jahren, das ist ziemlich genau 2 Jahre, über so einen ganz normalen Abend, was man so macht, man hängt auf Discogs rum und klickt sich durch Empfehlungen und ist in irgendwelchen Listen drin und hat dann mal irgendwie so weird Sound-Experiments-Listen und was es auch immer gibt. Und irgendwie bin ich dann mal bei einem Cover von ihr hängen geblieben, bei dem ich weiß es gar nicht, ist, ob es so ein öffentliches Bad ist oder so, wo sie mit Handschellen steht, und das ist so ein Plattencover, HH heißt diese Platte, und hab mir gedacht, okay, das muss ich mir jetzt anhören, was ist da los? Hab dann ihren Namen gegoogelt und dann auch festgestellt, es gibt tatsächlich ein paar Leute, die immer noch Blogs schreiben, was ich sehr toll finde, die sich über diese Art von Musik auch austauschen.
Schade.
Und wir alle kennen ja vielleicht, je nachdem, wie grob man da so mit drin ist, wir sind ja vielleicht auch so ein bisschen, haben alle mal zum Beispiel so Namen wie Merzbow gehört oder so, oder wenn es immer mal darum geht, um so radikale Noise-Musik, um das, was wir vielleicht als Krach bezeichnen würden, oder da, wo wir wirklich sagen würden, okay, wir entfernen uns jetzt von dem klassischen Begriff Musik und reden über Klangkunst, was dann vielleicht auch so eine Krücke ist, die so genutzt wird. Und dann ist es aber oft so, ja, so wie du gerade sagtest, ich finde das interessant, aber auf dem Papier oder das Konzept finde ich interessant, hör da mal rein und finde das als Kunst toll. Und aus irgendeinem Grund bin ich bei Gabrielle Lussancy, die eben, du hast es gesagt, eine amerikanische Klangkünstlerin ist, Musikerin ist, die sehr tief in dieser experimentellen Musikszene aktiv ist, die auch ganz andere Jobs hat, die, glaube ich, vorrangig schreibt und zwischendurch dann eben so eine sehr extreme Art von Field Recordings, minimalistische Klangkunst könnte man es vielleicht nennen, und alles fußt auf Alltagsgeräuschen als Musik. Und zu Beginn, als wir kurz über die Waschmaschinen gesprochen haben und wie man vielleicht solche Sounds, Field Recordings oder das als Sample Background zu benutzen, das zu rekontextualisieren in Form von Musik, das ist ja ein ganz alter Hut. Und was ich so mag, was ich so schön radikal finde, ist, dass sie das gar nicht macht, sondern sie lässt die Sachen so stehen, wie sie sind, und macht daraus eine Platte und sagt dann wirklich, take it or leave it, friss oder stirb, hör dir das an oder lass es, finde das, wie du willst. Ja. Und dass das sogar dann auf Vinyl rauskommt, ob man das jetzt braucht oder nicht, aber dass das dann wirklich, oder auch mal ein Tape unterm Arsch kriegt, das kommt so heraus. Und das hat dann mal zwei, drei Zeiler als Erklärung dazu, mal aber auch nicht, dann befindet sie sich eine Platte lang wirklich in dem Bus oder ist beim Zahnarzt und so weiter und so fort. Und das kann man alles total quatschig finden. Aber trotzdem die Art und Weise, wie das auf eine Art, ich muss davon ausgehen, es ist vielleicht trotzdem irgendwo angeordnet, ja. Da ist trotzdem vielleicht mal irgendwo eine Schleife drum, damit es so und so klingt, muss man jetzt interpretieren, wie man das so will. Ich glaube nicht, dass sie einfach nur Record drückt und irgendwann Stopp und dann ist es das, sondern dass vielleicht doch irgendeine Form von Konzept da ist. Aber wirklich, ich habe mich dann dabei erwischt, in Anführungszeichen, mir das komplett anzuhören und das total geil zu finden. Und einfach zu sagen, so, ich will mir das jetzt anhören und ich will, da war vielleicht sogar so ein leichter voyeuristischer Gedanke bei mir da, sondern dass ich sage, okay, das ist jetzt wirklich eine Form von Tagebuch, von was ganz Banalem aus ihrem Leben, von was ganz Egalem, aber gleichzeitig hat mir das wieder was erzählt davon, was in ihrem Leben gerade wichtig ist oder auch nicht, und das Ganze dann eben mit Kopfhörer oder ohne. Ich habe es dann auch mal laut gehört, bin dann aber trotzdem wieder auf die Kopfhörer zugegangen, weil als ich es zum Beispiel laut gehört habe, hat sich das sehr invasiv angehört auf eine Art. Mhm. Und dachte so, das geht nicht. Ich muss das über Kopfhörer hören, um so ein bisschen Mäuschen zu spielen wieder bei ihr. Und das hat mich im Klang total fasziniert und ich habe da ganz viel drüber nachgedacht, was man mit diesen Alltagsgeräuschen machen kann, wie radikal das wirklich ist, diese Reduzierung auf das bloße Hören von Leben, was man damit dann eben machen kann, und das hat mich mal mehr, mal weniger interessiert, aber gerade bei diesem HH fand ich das toll. I Can Be Convinced habe ich mir noch aufgeschrieben und Security Besides Love, ja. Das sagt einem jetzt vielleicht nicht viel, wenn man es nur hört, aber auch das ist in den Shownotes verlinkt, weil viel davon hat sie auch einfach verschenkt oder ist dann auf YouTube rausgekommen. Und ja, wie es aussieht, hat sie wirklich vorletztes Jahr ihre letzte Platte rausgebracht und ist gerade nicht mehr so am Start, aber ja, sie war für mich so ein bisschen, war so ein bisschen, Postergirl klingt so wie so ein sehr negatives Wort, deswegen will ich das nicht benutzen, aber es war für mich so der Aufhänger des Ganzen, mal so viel mehr darüber nachzudenken, wie extrem, in Anführungszeichen, kann es eigentlich sein, weil ich finde gar nicht, dass das Noise ist oder dass mich das stört, was ich da höre, ja. Sondern es ist halt, und da sind wir wieder bei diesem Thema, entsteht Musik durch die Leute, die sie sich anhören und das, was sie daraus haben wollen. Und dadurch ist aber durch mich in dem Fall vielleicht daraus Musik entstanden, weil ich einfach wahnsinnig fasziniert davon war, dass sowas in dieser Radikalität existiert. Jetzt habe ich, glaube ich, 10 Antworten gegeben auf eine Frage. Du musst dir jetzt diese eine Antwort da so raus.
Nee. Ich will bitte 10 Antworten auf diese Frage genauso stehen lassen, weil ich glaube, die Tatsache, dass du 10 Antworten auf diese eine recht simple Frage mir gegeben hast, schon irgendwie aussagt, auf wie viele Arten man mit sowas umgehen kann und wo man dann auch auf der Basis der Reichhaltigkeit der Antworten auch einfach argumentieren kann, naja, das macht doch genau das eigentlich, was Musik irgendwie macht. So, also ich kannte Gabby Lawson-Sieg tatsächlich nicht wirklich oder beziehungsweise gar nicht, bevor du mich drauf gebracht hast, was super weird ist, weil das ist genau mein Shit natürlich. Und habe hier tatsächlich auch die Security Besides Love rumliegen.
Ja. Die ist super.
Die ist fantastisch. Und da ist wirklich dieses eine, die eine Seite von dieser LP ist wirklich nur ein mitgeschnittenes Gespräch, das sie, ich glaube, mit einer geistig verwirrten Frau im Bus führt. Es ist nicht so ganz klar. Und ich habe das zum ersten Mal gehört bei einem nächtlichen Spaziergang durch Berlin-Mitte. Und mir ging es auch ähnlich. Ich war auf eine Art halt sehr emotional mitgenommen davon, dass sich da einfach zwei Fremde unterhalten und die eine packt wirklich ihre Lebensgeschichte aus.
Ja.
Gleichzeitig hatte ich natürlich auch so ein bisschen diesen komischen Zweifel. Ist das fingiert so? Ist das wirklich? Weil das, keine Ahnung, ist schon irgendwie alles ein großer Zufall so. Oder wie viel ist da geeditet so? Und es wird nicht gesagt. Wie du auch meintest, es werden dem eigentlich gar keine Infos beigegeben. Und ich glaube, das Dritte, was ich daran extrem faszinierend finde, ist, dass ich plötzlich einfach in dieser Situation bin. Ich sitze mit diesen beiden Menschen im Bus, obwohl ich derzeit gerade durch Berlin-Mitte laufe, ja. Und das ist, glaube ich, auch so eine Funktion, die ich gerade bei so Sachen, die mit Field Recordings arbeiten, wo immer nicht ganz klar ist oder wo es einen laufenden Diskurs auch darum gibt, was davon kann jetzt schon als Musik gelten und was nicht, einen ungemeinen Vorteil für mich hat, dass es mir eine andere Welt zeigt. Und das ist ja auch das, was Musik im Idealfall irgendwie tut. Also denken wir an so frühe elektronische Musik oder sowas, wo die Leute wirklich diesen Future Shock erlebt haben, so wow, so klingt das Weltraum, sei es jetzt irgendwie in der Musik von einem Joe Meek oder Karlheinz Stockhausen oder so.
Ja.
Und das ist, glaube ich, was unfassbar Schönes, was ich da in dieser, naja, Musik würde ich schon nennen, gefunden habe.
Ich auch, ja.
Ich hatte tatsächlich so eine kleine Diskussion drüber, weil ich mit meiner Freundin vorab darüber gesprochen hatte, über das Thema dieser Aufnahme natürlich auch, und dann das als Beispiel so auch gebracht habe, wo sie meinte, naja, es kannst es aber auch irgendwie als Podcast sehen. Und ich so, ja, aber ich höre es ja nicht als Podcast. So, es ist mir ja auch, und da sind wir wieder bei dem Thema, die Rezeption ist ja auch ein maßgeblicher Teil des Ganzen. Ich rezipiere es ja nicht als Podcast, so. Es interessiert mich ja nicht, worüber die reden. So, es ist, ich höre es ja auch nicht mal zum Einschlafen, sondern ich höre es auch wirklich, um diese Klangerfahrung zu haben, um diese Welterfahrung zu haben. Und gleichzeitig aber auch sind wir wieder bei diesem gewissermaßen konzeptionellen Hören, wo ich mir denke, okay, das stößt auch so ein bisschen was in mir an, wie ich drüber nachdenke, okay, warum konsumiere ich sowas eigentlich? Warum konsumiere ich diese Form der Audiokunst oder Musik? So, und es geht mir natürlich auch darum, mich in so vermittelt in Situationen zu setzen, in der ich nochmal irgendwie eine andere Perspektive auf die Welt bekomme. Und das ist ja das Schönste, was Musik irgendwie machen kann, denke ich. Und es gibt ja auch eine Tradition von durchaus auch Metamusik, würde ich es mal nennen, wo auch so ein bisschen in Frage gestellt wird, was darf Musik sein? Und da haben wir auf den beiden Enden des extremen Spektrums, die beiden Extreme des Spektrums sind da Napalm Death, You Suffer, der 1,4 Sekunden lange Song, der damals ja eigentlich auch nur so eine Art Meta-Kommentar war darauf, dass sich diese frühe Grindcore-Szene halt immer mehr verschnellt hat, und sie dann einfach gesagt haben, okay, jetzt machen wir den ultimativen Move und nehmen jetzt einfach einen Song auf. Kann man ihn Song nennen? Man weiß es nicht. Es ist, glaube ich, wirklich nur ein Takt mit den Lyrics You Suffer, But Why? Auf der anderen Seite haben wir, da können wir nochmal John Cage nehmen, obwohl es natürlich noch extremere Beispiele gibt, aber es gibt As Slow As Possible, diese Komposition, die laufend in Halberstadt gespielt wird, Und wo sich alle paar Jahre mal irgendwie der Ton oder der Akkord ändert. Das ist ein Stück, das, ich weiß es nicht auswendig, aber ich glaube 624 Jahre laufen soll. Wo dann nochmal auf eine ganz andere Art gefragt wird, können wir das als Musik bezeichnen, wenn niemand von uns in der Lage wäre, das ganze Stück, und da sind wir wieder bei meiner Definition irgendwie vom großen Ganzen, von dem ich da gesprochen habe, so, das wird ja dadurch radikal in Frage gestellt. Natürlich gibt's dann noch irgendwie Leute, die jetzt noch längere Musik gemacht haben, die aber auch nur rein theoretisch existiert, so. Das gibt es ja auch durchaus, dass, so diese Fragen aufgeworfen werden, ob jetzt implizit wie bei Napalm Death oder aber explizit wie bei Cage, wo sind eigentlich, genau, die Grenzen zur Musik, weil theoretisch würden die meisten Menschen sagen, dieses Napalm Death Ding ist mehr Musik als eine Aufnahme von Gaby Lawson-Sey. So, obwohl es ja niemand wirklich richtig hört. Es ist eigentlich ein Joke. Es war immer als Joke gemeint, und nie was anderes war's.
Und da haben wir dann ja auch diesen Unterschied zwischen dem, wie wir jetzt bei Gabriel Losnossi zum Beispiel sind oder auch bei Napalm Death. Wurde das auf CD-Platte auch gepackt?
Das ja, weiß ich gar nicht. Ja, doch, das ist auch der Scum von 1989.
Oder dann auch eben dieser Performance-Musik. Es gibt ja ganz viel von. Du hast ein paar angesprochen. Es gibt ja auch dieses Pendulum Music von Steve Reich oder so einige andere Beispiele, wo es dann um so dieses Thema Phasenverschiebung geht. Alle 20, 30 Jahre ändert sich was. Oder wie arbeiten wir jetzt damit mit dem Hall, der entsteht oder mit dem Feedback, das entsteht und so weiter und so fort. Wann hören wir wo was? Es gab ja auch dieses Imaginary Landscape Number 4 von John Cage mit 12 Radios, glaube ich, die dann halt immer und dann 12 Personen, die dann halt umstellen, wechseln und je nachdem, wann du wo was hörst, hörst du eben was Unterschiedliches. Das, was ja dann ja auch immer so eine sehr individuelle Musikerfahrung dann eben hat. Da gibt's ja eben verschiedene Möglichkeiten, Musik zu erleben oder dann auch so zu hören. Und ich find's dann eben so interessant, wie eben bei Gabriel Losnossi, du kriegst das so auf Platte. Und reicht, man kann natürlich auch sagen, ja, das ist jetzt, ne, kann man ja auch als Podcast hören, kann man ja auch als sonst was alles hören. Aber alleine, dass das auf Platte gepresst wird und quasi auch so diese Mutmaßung von Musik bekommt, das kickt mich irgendwie total, weil dann einfach behauptet wird, das ist jetzt Musik, das ist jetzt einfach so und dann nehme ich das auch als solche wahr. Anstatt, wie man vielleicht jetzt bei den anderen Beispielen sagen könnte, es ist ja vielleicht doch eher Performance Art oder sonst was alles. Mhm. Das finde ich irgendwie total super, weil das ändert sich ja nicht. Dieses Gespräch auf der Platte, es wird immer dasselbe Gespräch sein. Immer, egal wie oft wir das anhören. Natürlich, wie wir das jetzt empfinden, ist was anderes. Es gab mal, das hat damit jetzt nicht viel zu tun, aber es gab mal einen Podcast, der hat in jeder Folge immer über dieselbe Folge einer Serie gesprochen, ohne dass die Leute, die den Podcast gemacht haben, auch nur irgendeine andere Folge dieser Serie gesehen haben. Und das fand ich das Konzept, ich habe es mir da ehrlich gesagt nur einmal angehört, weil dann war es für mich auch durch, aber ich finde das Konzept total geil. Und so, dass man jetzt vielleicht ja aber auch diese Platte nochmal hören kann und jedes Mal was anderes aus diesem Gespräch mitnimmt, ob man es jetzt wirklich verstehen will oder nicht. Ja. Man kann immer wieder hinterfragen, wie echt ist das eigentlich? Ja. Was davon ist vielleicht sogar auch irgendwie gescriptet, was auch nicht? Ist das nicht vielleicht auch Teil der Rezeption? Und sowas macht mir einfach total Spaß.
Es gibt diesen tollen Podcast, der mir gerade dazu einfällt, Northwoods Sleep Baseball. Das sind mehr oder minder fingierte Baseball-Spiele. Also du hörst einen Moderator, du hörst die Stadiongeräusche, es kommen sogar zwischendurch so Werbung halt einfach. Und es ist alles komplett ausgedacht. Und es ist auch sehr gedacht dazu, dass man es quasi wirklich zum Einschlafen hört, was mir nie gelingt, weil ich immer die ganze Zeit, wenn ich es dann mal höre und mir denke, okay, ich setze mir jetzt die Kopfhörer auf und versuche jetzt wirklich dazu einzuschlafen, dann denke ich halt immer so irgendwie, was ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen einem Curveball und einem Fastball so? weil ich diese Moderation höre und dann einfach keine Ahnung habe, was ich mir da vorstellen soll. Was für mich dann auch wieder so einen interessanten Effekt hat, weil ich glaube, so ganz viele so Amis, für die halt irgendwie dieses Spiel so, ne, man hat es mehr oder minder mit der Muttermilch aufgesogen, natürlich so selbsterklärend ist, dass die wahrscheinlich dazu wirklich einfach so ein bisschen wegschlummern können, wohingegen es bei mir so ist, ich höre da jetzt zu Und ich höre auf diese Stimme, was sie mir erzählt und irgendwie so, hä, Moment, jetzt, da muss ich drüber nachdenken, was für Bilder muss ich mir jetzt da vorstellen, so, was auch so ein schönes Irritationsmoment natürlich auch so mit sich bringt. Der zweite große, muss in jedem Sound Studies Buch unbedingt erwähnt werden, Blockbuster ist da in der Hinsicht Francisco Lopez, La Selva, was so eine Art Persiflage auf Field Recordings ist, also er ist wirklich in den Urwald gegangen, hat ganz viele Sachen aufgenommen, hat die alle einfach übereinander geklatscht und man bekommt so eine krasse Kakophonie und er sagt dann aber, nee, so klingt der Urwald so, was halt so eine kritische Intervention war in dieses so Ding, was man halt durch diese Soundscape-Schule, durch R. Murray Schafer, ich weiß es nicht, hat, der sagt, man muss das alles immer so dokumentarisch und naturalistisch wie möglich aufnehmen, was so das ist, was dann eine Gabby Lawson-Sy mutmaßlich macht, aber wir wissen es auch nicht und dieser Zweifel bleibt und das heißt, irgendeine gewisse kritische Distanz haben wir als so HörerInnen zu diesen Platten eigentlich, ne? Und eine andere Sache, die ich noch ergänzen wollte zum Thema der, weil du bist jetzt sehr auf Tonträger gegangen, natürlich, bei dieser Einrahmung, die uns mehr oder minder sagt, das hier ist Musik. Es gibt aber natürlich auch, wenn wir noch aus der klassischen Komposition kommen, bis hin zu Entwicklung der jüngeren Zeit, der letzten Jahrzehnte vor allem, natürlich auch noch den Score, die Notation, die den, na sag schnell, einfach die Komposition, die irgendwie aufgeschrieben ist oder aufgemalt ist oder einfach nur aus sehr, sehr basalen Dingen besteht. Das kann sein, wie ich glaube, es war Morton Feldman, wo einfach nur so ein Intervall aufgezeichnet ist, aber gar nicht klar ist, welche Töne das sein soll oder in welchem Abstand sie zueinander stehen. Und dann steht einfach drunter, to be held for a long time. Und es bleibt den MusikerInnen komplett überlassen, was das alles heißt. Und das wird noch weiter ins Extreme getrieben von so Leuten wie zum Beispiel Pauline Oliveros, die dann irgendwelche Textscores geschrieben hat, wo dann irgendwie gesagt wird, so geh spazieren und listen with your feet zum Beispiel, wo es dann gar nicht mehr so darum geht, man macht selber Musik, sondern man soll etwas als Musik wahrnehmen und zwar durch ein Körperteil, das eigentlich nicht zur Wahrnehmung von Tönen überhaupt da ist. Yoko Ono, die Textscores, die wurden gerade nochmal wieder, oder beziehungsweise Interpretationen davon wurden gerade nochmal bei Carl Records neu aufgelegt, auch interessant. Das gibt es eben auch, wie sich Musik sozusagen in die Welt bringen lässt, ohne dass etwas zu hören ist, sondern es wird ein gewisser Einsatz gefordert. Und das finde ich auch interessant. Ja. Und das verschiebt oder radiert eigentlich die Grenzen von Musik und Nichtmusik noch mal ein bisschen mehr aus.
Ja, und da musste ich jetzt gerade dran denken, dass das vielleicht das erste und einzige Mal, dass in dieser gesamten Podcast-Geschichte der Name Beck fällt, der doch auch mal dieses Sheet-Music-Album hatte, also ein Album geschrieben hat, was er aber selber nicht aufgenommen hat und da quasi nur das als Buch rausgebracht hat und die Musik dann aber durch andere hat einspielen lassen und das wurde dann, glaube ich, dann nochmal, ich glaube auch von wirklich größeren MusikerInnen dann aufgenommen und veröffentlicht, aber es gab, glaube ich, auch eine Plattform, auf der dann HobbymusikerInnen, AmateurInnen oder wie auch immer das quasi dann hochladen konnten und es dann nicht die eine definitive Version dieses Stücks gab, sondern eben dann ganz viele. Das gehört ja dann auch so ein bisschen da rein. Auch wenn ich mich dann frage, so.
Das ist ja eine ganz alte Sache selbst nicht eigentlich. Das ist ja wie bis zur Erfindung des Phonographen einfach Musik funktioniert hat. So.
Sehr oldschool, ja.
Ja, eigentlich schon. Ja. Obwohl, und auch da gibt es natürlich auch irgendwie so. So eine Fehlannahme ist, dass glaube ich, dass so in der klassischen Musik das alles immer komplett in Stein gemeißelt wäre, weil es gibt wahnsinnig viel. Es hat einen Grund, warum wir von InterpretInnen reden und nicht einfach nur von ausführenden MusikerInnen oder sowas. Sowas wie eine Bach-Partitur, das war das Wort übrigens, das mir vorhin fehlte, sowas wie eine Bach-Partitur ist unfassbar offen in dem, was du damit machen kannst. Allein schon, weil es eben aus diesem Barock-Kontext kommt und da relativ viel Improvisation irgendwie möglich ist. Was dann dazu führt, dass halt irgendwie eine Glenn Gould-Interpretation von den bestimmten Bach-Stücken sich komplett unterscheidet von ganz vielen anderen Sachen. Genau, und wir sind aber konfrontiert mit so einer Sache, wo häufig ein Song oder ein Stück Musik meistens irgendwie gleichbedeutend ist mit einer Aufnahme davon.
Ja.
Obwohl die Aufnahme ja nur eine gewisse Interpretation dieses Songs ist, immer nur so.
Das ist ja auch was, sag ich mal, mediumübergreifend oder kunstübergreifend ist, weil im Theater haben wir das gleiche Prinzip ja, dass wir ja dann immer neue, also da nennen wir es vielleicht nicht Interpretation, aber dann sind es vielleicht andere Formen oder andere Aufführungen und das Ganze wird dann eben neu aufgeführt, neu aufgesetzt. Was, glaube ich, da ja wahrscheinlich noch am stärksten ist als vielleicht in anderen Medien. Ja. Im Film scheint es ja sehr verpönt oft zu sein, wo dann auch eher die ganze Remake-Geschichte eher auf eine gewisse Faulheit gemünzt wird, dass man sagt, uns fällt nichts Neues mehr ein, deswegen nehmen wir das, was schon funktioniert. Das habe ich dann, im Theater fühlt sich das immer noch ein bisschen anders an. Mhm. Und in der Musik, natürlich haben wir auch viele Cover, aber eigentlich ist ja dann eben was anderes gemeint, wenn wir sagen, wir haben eine andere Interpretation von etwas, weil wir da ja trotzdem immer noch ein gewisses Ursprungswerk haben, an das wir uns ketten. Und in der Klassik jetzt ganz groß formuliert ist es ja, wie du richtig gesagt hast, ja dann auch schon nicht mehr so.
Ja.
Ich würde noch mal eine Frage stellen, bevor wir so langsam uns in der Endphase aufhalten, dieses Podcast. Weil wir haben ja jetzt zum Beispiel über diese Performances auch gesprochen. Wir haben dann jetzt aber auch über, also die davon leben, dass wir auch partizipieren. Um es noch einmal zu nennen, aber 433 lebt ja davon, dass einer hustet zwischendurch oder in den Saal furzt oder so. Und bei Los Ancien lebt es ja so ein bisschen davon, dass ich ja das höre und weiß, dass das ganz anders klingt als das, was normalerweise unter Musik läuft. Das ist ja nicht losgelöst von der Erwartung an Musik, dass ich mir das anhöre, sondern ich weiß ja, dass das jetzt in Anführungszeichen extremer ist als andere Dinge. Jetzt hast du vorhin natürlich aber auch so dieses Music to Study to aufgemacht, Begleitmusik, Behelfsmusik, Sachen, die einfach nur irgendwie so funktionieren. Ist denn jetzt... Können wir denn das, was wir, also wenn wir auch sagen, wir haben eine gewisse Erwartungshaltung an Musik, können wir das denn dann überhaupt erhalten, wenn wir die Musik oder wenn wir ihr gar keine Bedeutung mehr irgendwie beimessen? Also wenn wir sie gar nicht bewusst wahrnehmen, so dieses typische, ey, wenn der Baum im Wald umfällt, aber keiner hört es, ist er dann umgefallen. Wenn die Musik im Hintergrund läuft und ich es aber gar nicht mitkriege, dann ist es ja egal, was es ist. Dann ist es ja egal, ob es jetzt das große Experiment ist oder ob ich jetzt nochmal alle drei Spice Girls Alben durchballer oder so. Nichts gegen die Spice Girls natürlich. Aber weißt du, was ich meine? Also das ist ja vielleicht dann auch, ist es dann auch egal, welche Erwartungshaltung wir haben, wenn wir uns dem nicht beimessen? Also eine gewisse Beschäftigung damit ist ja eigentlich notwendig.
Ich glaube nicht, dass wir jetzt mit dem Fazit aus dieser Nummer rausgehen werden, eigentlich kann alles Musik sein. Weil wenn alles Musik ist, ist gar nichts Musik. Es ist so wie, wenn alles wirklich politisch ist, dann ist überhaupt nichts mehr politisch irgendwie so. Wir brauchen gewisse Abgrenzungen so. Wir sehen historisch natürlich, dass gewisse Abgrenzungen auch häufig tatsächlich eher so ungute Hierarchien reflektiert haben, aber auch durchaus katalysiert haben. Es gibt eine lange Geschichte davon, zum Beispiel schwarze Musik nicht wirklich als Musik, sondern nur als Krach zu diffamieren. Es gibt natürlich massive Klassenunterschiede, auch in der Rezeption von Musik. Also, keine Ahnung, man muss nicht immer auf Adorno rumhacken, aber man darf es ja hin und wieder. Diese Typologie von HörerInnen, die er mal aufgestellt hat, die ist ja auch unfassbar bourgeois gewesen. Also zu sagen so, die wahren HörerInnen, das sind ja die, die irgendwie analytisch hören, die wissen schon, was kommt und sowas. Da kommt er ganz aus der Klassik, beziehungsweise aus schon bei ihm modernen Klassik, und sagt so, ja, man muss halt ein gewisses Vorwissen irgendwie haben, man muss verstehen, was da passiert, so. Das ist ja natürlich auch Bullshit und da passt es dann leider auch viel zu gut dazu, dass er zum Beispiel Jazz nicht wirklich ernst genommen hat, obwohl er wahrscheinlich damit eher so klassischen Big Band 30er-Jahre-Kram meinte und jetzt nicht irgendwie so Bebop oder sowas, obwohl er schon Zeitgenosse von Bebop war, so. Ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in diese Falle fällt, dass man guckt, dass man gewisse, ja, eine gewisse Arroganz an den Tag legt, eine gewisse Ignoranz darüber, wie zum Beispiel, welche Bedeutung bestimmte Musik kennen. Ich benutze hin und wieder doch gerne mal den Plural dafür, für bestimmte Communities, welche Bedeutung sie dafür haben. Da sollte man, glaube ich, noch bewusst bleiben. Aber ich finde es auch legitim, die Frage zu stellen, ist etwas, ist wirklich alles Musik, was irgendwie Soundpotenzial hat? Oder ist überhaupt alles wirklich ganz klassisch Musik, das die allerbasalsten Definitionskriterien, die man da anlegt, erfüllt? Und gerade so bei diesen ganzen Lo-Fi-Beats-Geschichten, die ja mittlerweile auch zu Hunderttausenden KI generiert werden, stellt sich diese Frage für mich insbesondere. Sie stellt sich eigentlich seit mindestens 100 Jahren mit der Geschichte von Music, wo ja tatsächlich wirklich einfach nur einerseits zum Stimulieren von Arbeitsabläufen in Fabriken oder aber halt zum Stimulieren von Konsum in öffentlichen Nichtorten wie Malls oder sowas Musik eingesetzt wurde, die ja eigentlich eher so nach so einer komischen Raumduftlogik funktioniert, so. Was dann wieder um das ist, was Ambient aufgenommen hat und was uns dann heute zu diesem Mood-Music-Ding führt. Also interessanterweise heißt Music als Firma mittlerweile auch nur noch Mood Music. Und ich finde, da kann man durchaus die Frage stellen, ob das Musik ist, und sei es nur auf so einem individuellen Level, weil wir haben jetzt von Sachen geredet, die eigentlich in so einem ganz konventionellen Sinne nicht unbedingt Musik sind, die wir aber auf eine Art und Weise zugehen, dass wir sagen, okay, das formt oder reflektiert oder verändert auf eine gewisse Art und Weise unsere Weltwahrnehmung. Und darin sehen wir den Sinn und Zweck von Musik. Das ist unser Wozu Musik. Und wenn das andere Dinge, die vielleicht im engeren Sinne durchaus Musik sind, aber dann nicht erfüllen, dann finde ich es durchaus auch mal gerechtfertigt zu sagen, eigentlich ist es keine Musik. Weil es erfüllt nicht den Zweck, den zumindest wir beide jetzt irgendwie davon erfüllt haben wollen. Aber ja, das ist, glaube ich, auch eine strittige These. Aber deswegen bin ich ja hier.
Ich bin da aber sehr nah dran. Ich fand die Frage nur, weil, also ich, für mich war auch eben eine der wichtigen Fragen, weil du auch dieses Klassenthema angesprochen hast, was für mich halt auch durchaus wichtig ist. Also, ob wir dann, ob einem bestimmten Punkt auch sagen, sollte das jetzt überhaupt Thema sein, weil wen beschäftigt so ein Thema denn dann überhaupt und warum eigentlich? Ist das dann nicht so ein bisschen, dass man sich da irgendwo auch im Kreis dreht und sagt so, ja, für wen ist denn diese Definition jetzt da? Auch wenn wir dann von solchen Sachen wie Highbrow versus Lowbrow, ich hätte fast Content gesagt, aber Musik sprechen oder so, dass wir sagen, weil das soll ja den und den Zweck erfüllen, das soll ja den und den Zweck erfüllen und das ist dann auch völlig egal, ob wir über Musik sprechen, das kann ja genauso gut Literatur betreffen, das kann genauso gut Film betreffen. Das kann ja wirklich absolut alles betreffen. Und deswegen sehe ich da auf jeden Fall auch so eine Komponente, über die es sich lohnt zu sprechen. Und am Ende sind wir dann, ich bin da relativ nah bei dir, wobei ich dann auch selbst bei, du warst jetzt so also auch in dieser Funktion wieder, dass solche Mall-Music oder Sachen, die in irgendwelchen Aufzügen laufen oder sonst was alles, dass man den Case machen kann, das gar nicht als Musik zu bezeichnen. Ich glaube, ich würde mich nicht trauen, so weit zu gehen. Aber ich glaube, wo wir uns vielleicht dann hinbewegen, ist ja auch eines der eher bekannteren Zitate, was man immer wieder findet, nämlich das von Luciano Berio, der sagte, Music is certainly everything that one listens to with the intention of listening to music. Und das baut eigentlich, finde ich, ja so ein bisschen auch auf dem auf, was du gesagt hast, weil wenn ich jetzt einfach nur den Raumduft mitnehmen möchte oder einfach nur die Berieselung um mich herum habe, damit ich mich hier wohlfühle oder das, was mir vorgesetzt wird, damit ich hier vielleicht 5 Euro mehr in diesem wunderschönen Laden lasse, dann höre ich das ja nicht als Musik, sondern dann ist das Teil des Ambiente, dann ist das genauso relevant wie die Blume, die da vorne steht, diese Plastikblume. Ja. Dann nehme ich diese Blume auch nicht als Natur wahr, sondern einfach nur als als Mittel zum Zweck, aber nicht Mittel zum Zweck, den ich selbst für mich auserkoren habe, wie zum Beispiel, ich möchte mich jetzt konzentrieren oder ich fühle mich wohl, weil ich jetzt Amber von Ortecker höre und ich dann halt gut schreiben kann oder so. Da hat ja, glaube ich, jeder so ein bisschen so seine Musik. Bei mir ist das tatsächlich viel grouper, auch wenn mich das, also je nach Laune oder je nach Sonneneinstrahlung kann das dann auch mal anders sein. Aber dann ist es vielleicht wirklich am Ende dieses, wenn wir das als Musik wahrnehmen, weil wir das, was Musik uns geben soll, da rausnehmen, dann ist es egal, ob das Ganze jetzt ein durcharrangiertes und durchkomponiertes Stück Musik mit 4, 5 Instrumenten ist, oder ob es eben die gefühlt heimlich aufgezeichnete Unterhaltung im Bus ist, die wir uns aber in der Nacht über Kopfhörer anhören, weil wir da aber trotzdem emotional gleich andocken und es sich dann trotzdem um Sound handelt. Und ich glaube, da können wir uns ja so ein bisschen durch unseren Bildschirm die Hand reichen und sagen, so damit können wir doch heute Abend leben.
Ich kann da sehr gut mit leben tatsächlich. Und ich finde, das zeichnet auch nochmal Musik als Ding an sich so ein bisschen aus, dass wir da irgendwie, irgendwie schon immer so eine gewisse Sinnhaftigkeit drin sehen möchten. Jetzt zum Beispiel anders als in anderen Kunstformen, wie zum Beispiel der Malerei, wo es gab mal dieses Buch, das ich gelesen habe und ich fand es, glaube ich, tatsächlich nicht gut. Mit dem Titel, ich mag den Titel unglaublich gerne, nämlich lautet Fear of Music, Why People Get Rothko But Don't Get Stockhausen. Und ich kann mich wirklich ans Buch nicht mehr erinnern, aber ich fasse es ausgehend vom Titel nochmal so für mich zusammen, dass Rothko, ein Bild von Rothko nehmen wir einfach irgendwie so wahr als, das ist halt schön, das sind ja auch, also das ist ja wirklich eye-pleasing sozusagen, Rothko. Und meinetwegen auch Jackson Pollocks Action Painting oder sowas irgendwie, da können wir was drin sehen, einfach weil es dieselbe Funktion erfüllt wie diese Blume. Was aber Musik anbelangt, tun wir uns unfassbar schwer damit, die Sachen einfach nur einerseits irgendwie so wirklich so stehen zu lassen, als okay, da muss ich gar nicht sonderlich viel verstehen, wenn es in diesen komplexeren Bereich geht, was halt dann eben zum Beispiel eben Stockhausen wäre. So, man denkt halt, und da sind wir wieder bei diesem Thema, dass es halt diese sehr bourgeoise Geschichtsschreibung irgendwie gibt, von wegen, man muss halt Stockhausen verstehen. Ich glaube, Stockhausen hätte selber nicht unbedingt gesagt, dass man das alles verstehen muss, so. Und tatsächlich, ich weiß nicht, sowas wie Kontakte oder Gesang der Jünglinge oder sowas, das kann man auch einfach so hören und einfach geil finden oder auch nicht. Oder man kann es interessant finden. Aber ich glaube, das schreckt so wahnsinnig viele Leute ab. Und es schreckt, glaube ich, wahnsinnig viele Leute ab, sowas wie Gabby Lost on Sea zu hören und sich zu denken, so Gott, wie muss ich das jetzt interpretieren, sozusagen. Ich glaube, das ist nochmal anders als bei anderen Kunstformen, genauso wie allerdings auch bei so Sachen, die so in diesem komischen engen Sinne Musik sind, nämlich da ist ein Beat, da ist eine Melodie, da ist eine Harmonie irgendwie und da passiert was soundmäßig und es passiert so einen regulären Zeitablauf, so, wo dann vielen Leuten nie die Frage aufkommen würde, wie wir sie jetzt diskutieren, ist das wirklich Musik? Und ich glaube, auch das geht tatsächlich in der Malerei noch viel mehr irgendwie. Also die, was weiß ich, die Josef Beuysche Fettecke oder sowas. Dieses, ist das Kunst oder kann das weg? Die Frage. Die stellen wir uns relativ wenig. Und das tun wir auch relativ selten im Bereich der Popmusik tatsächlich, weil ich glaube, auch da mit dem Anfang von dem, was man Poptimism genannt hat, es irgendwie auch so ein bisschen verpönt ist, jetzt die Frage zu stellen, ist das tatsächlich Kunst? Was dann so zu ganz merkwürdigen Sachen führt, wie so, es wird über Rammstein-Texte diskutiert und dann wird gesagt, ja, aber es ist auch irgendwie Kunstfreiheit und sowas und man muss ja irgendwie auch Autor von Werk trennen und dieses und jenes so, wo ich sagen würde so, naja, man kann aber auch einfach sagen, es ist gar nicht unbedingt Kunst, weil es ist Popmusik und das ist eine Form von Unterhaltung. Und da kann man dann vielleicht nochmal eine andere Form von Verantwortlichkeit anlegen, glaube ich.
Und der kleinste gemeinsame Nenner ist am Ende, so banal es klingt, dass es sich um eine Audiodarbietung handeln muss, wenn wir dann bei Musik sind, weil ich diese Unterhaltung auch im Bereich Film auch durchaus schon hatte. Und es gibt ja auch wirklich, also ich glaube, das ist am nächsten verwandt zur Musik, was so diese Frage dann auch angeht, was ist jetzt noch Film, wenn ich jetzt ein Vierstünder habe, der nur aus drei Einstellungen besteht und ich sehe da jeweils nur eine kleine Miniatur an Bewegung, oder ich habe diesen, was wahrscheinlich auch ein totgerittenes Beispiel ist, diesen Andy Warhol 5-Stunden-Schlaffilm oder sowas, oder dieses einfach nur Colors, dass ich halt Farben sehe, die sich bewegen, die vielleicht irgendeinen Rhythmus darstellen sollen, etc. Oder der Film, der nur aus einem Abspann besteht oder so, aber gar keine Inhalte. Also du kannst ja zig Beispiele aufzählen, wo man dann auch sagen kann, ja, das ist ja kein Film, weil es gibt kein narratives Element, so wie man bei der Musik vielleicht sagen würde, das ist keine Musik, weil mir fehlt die Melodie oder mir fehlt dann die Harmonie etc. Das ist vielleicht noch am ehesten verwandt, was das angeht, wo man dann auch viel darüber reden kann, wo man vielleicht als kleinsten gemeinsamen Nenner nennt, dass ich aber etwas visualisiert betrachte, egal was es ist. Und da ist es eben so, in unserem Fall, es muss dann immerhin noch so geplant oder nicht geplant oder strukturiert, arrangiert etwas ist. Es muss sich dann doch um eine Audiodarbietung handeln, die wir unter den Maßstäben als Kunst betrachten, wie wir Kunst, also ne, so dass wir das eben daraus ziehen. Also das, was wir eigentlich auch schon gerade einmal hatten. Und ich glaube, damit kommen wir hier gut einmal raus. Und da würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn ihr soweit gekommen seid, liebe HörerInnen, schreibt uns gerne info@tracksipsupodcast.de oder ihr dürft uns gerne bei Instagram in die DMs sliden, dass wir da noch ein bisschen darüber sprechen, was für euch Musik ist. Es kann ja auch sein, dass ihr denkt, bei dem und dem Genre hört es für mich auf, wenn ihr vielleicht irgendwie schon in eurer Boomer-Era seid und sagt so, nein, das funktioniert ja alles nicht. Was ich dann eben so interessant finde, vielleicht noch zum Abschluss, dass ich meine, wie oft hat man das dann gehört im Laufe der Geschichte, dass das und das, ich meine, selbst bei den Beatles hieß es damals, ja, aber das ist ja gar keine Musik. Ja. Und jetzt ist das die große Referenz für alle Menschen über 50, die sagen, aber das war noch Musik. Jetzt haben wir gleichzeitig auch die in die Jahre gekommenen Techno-Opas und Omas, die damals dafür gekämpft haben, dass Techno als Musik anerkannt wird, die jetzt aber mit dem Kopf schütteln, wenn sie sich die ganzen Trance-Remixe anhören, die über uns ergossen werden und sagen, ja, aber es ist doch keine Musik mehr. Da ist ja kein Grund dahinter. Das ist ja keine politische Aussage mehr dahinter. Etc., etc. Also wir werden uns das sowieso auch weit nach unserem Ableben, werden sich das unsere Nachfahren auch anhören müssen, dass das, weiß nicht, Telefongepiepe, was dann in 100 Jahren die Spotify-Charts anführen wird, dass das doch auch, dass das doch echte Musik war und nicht mehr die Waschmaschinen-Samples, die danach kommen oder so. Okidoki. Christopher, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, mit mir über ein Thema zu sprechen, was eigentlich aus 10 Themen besteht und wir trotzdem irgendwie gut strukturiert, finde ich, durch etwas kommen und am Ende dann so ein Ergebnis zu haben, womit wir beide leben können. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir. Ich freue mich auch sehr, dass wir es, ich glaube, du hattest so 30 Fragen formuliert, die man abhandeln könnte, und ich hatte auch, glaube ich, so ein ganzes Notizding hier, irgendwie anderthalb Seiten oder sowas. Ich glaube, wir sind dadurch gut durchgekommen, mit einigen Abzweigungen und sonst wie was, aber
vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Denkt dran, alle Links in den Shownotes abzuchecken. Da gibt es natürlich auch unseren Linktree, wo ihr dann uns überall finden könnt. Der Link zu Christophers Seite, der Link zu unserer Playlist, der Link zum Podcast. Denkt dran, Folge 64 nochmal zu hören. Und in 2 Wochen hört ihr dann die Folge 65 mit den nächsten aktuellen Releases des Monats dann wieder mit Melanie. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, Christopher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.